Ja, vor 2 Wochen stand ich hier und ihr habt für mich gebetet. Ich weiß noch, jemand sagte, das ist ja dein letzter Sonntag. Ich sage, Moment, nur weil ich nach Pakistan reise, ist das noch nicht mein letzter Sonntag. Das ist nicht prophetisch. Und ich bin froh, wieder hier zu sein, bei euch zu sein. Und ich war also für 10 Tage in Pakistan, um das Evangelium zu verkündigen. Und auf dem Weg, im Zug, zum Flughafen bekam ich ein Wort von Gott und das fand ich natürlich sehr stark, weil ich wusste, in Pakistan ist es sehr turbulent. Der Abflugtag war übrigens höchst interessant. Wenn man sich vorstellt, dass die Leute, die am 11. September 2001 in den Flugzeugen saßen, in Pakistan ausgebildet wurden, wir flogen ab, um das Evangelium der Liebe Gottes in Pakistan zu verkündigen, am 11. September. Fiel mir erst so in der Bahn ein, dachte ich, das finde ich cool. Hey, wir kommen auch mit Dynamit, mit Bomben, aber etwas ganz anderes, nämlich der Liebe Gottes, eine Kraft, die nicht zerstört, sondern Menschen verändert. Und dann saß ich im Zug und ich bekam ein Wort, und das fand ich sehr faszinierend, Psalm 108, geht los mit, dein Herz ist fest. Da dachte ich, genau, Herr, ich bin ganz entspannt hier im Zug, ich mache mir jetzt gar keine Sorgen, ob ich, was auch immer, was dort passieren wird. Und dann der letzte Vers, der sprach mich natürlich sehr an. Mit Gott werden wir mächtige Taten tun. Wow, habe ich gedacht, das ist eine Verheißung für die nächsten Tage. Mit ihm werde ich, ohne ihn werde ich dort überhaupt nichts tun. Ohne ihn werde ich weiß nicht, was ich machen werde, vielleicht vor einigen wilden Moslems weglaufen. Aber mit ihm werde ich mächtige Taten tun. Und das durften wir erleben. Wir waren also für 4 Tage, war die Evangelisation in Kamuki. Und dort gab es noch bis vor kurzem Demonstrationen gegen Deutsche. Irgendwie mochten die uns nicht so sehr und ich wurde auch gleich geimpft und gebrieft. Sag auf gar keinen Fall, Werner, wo du herkommst. Als gefragt wurde, wo der Prediger herkommt, ja, irgendwie aus dem Süden. Ich gedacht, naja, von Schweden aus gesehen sind wir südlich. Stimmt also. Weil der Mann, der die Karikaturen gemalt hat, es gab jemand, der irgendwie da ein bisschen sauer wurde, den umbringen wurde und der wurde anscheinend erschossen. Ich hörte nur so ein paar komische Geschichten. Auf jeden Fall, dort hat man, Gott, bis Aufstände und man war nicht gerade glücklich, auch über Deutsche, so auch nicht über mich. Die Umstände in Pakistan sind ungefähr so, die religiösen Zustände, 96% Moslems. 96%. In meinem Hotelzimmer wurde ich das erste Mal wach, morgens um 4:30. Ich dachte, oh nein. Und ich merkte gleich, du bist in einem total muslimischen Land. So wurde ich jeden Morgen um 4:30 geweckt. Ich habe gedacht, also noch einmal, dann gehe ich auf den Turm und erzähle ihm von Jesus, damit er hier aufhört. Aber dann hörte ich, es war ein Tonband. 4 Tage haben wir evangelisiert, 2 Tage Pastorentreffen. In diesen 4 Tagen, vielleicht zeigen wir mal einfach, fangen wir mal damit an, das erste Bild, könnt ihr nicht sehen, oder? Wie Sie sehen Sie nichts. Warum Sie nichts sehen, werden Sie gleich sehen. Also das ist ein ganz kleiner Teil der Menge, oder ein Teil der Menge, blend mal das andere Bild ein, das ist die andere Seite, wahrscheinlich auch nicht besser zu erkennen. Ich habe nur wenige Fotos, es tut mir wirklich leid, aber was man erkennen kann, es kamen doch Menschen. In dieser Stadt gab es maximal 1000 Christen mit den umliegenden Dörfern. Es kam insgesamt zu diesen 4 Tagen über 30.000 Menschen. Wir haben angefangen am ersten Abend mit 3.000 Leuten. Und ich werde euch gleich mal so erzählen, was Gott hergetan hat, nämlich Psalm 108, mit ihm werden wir mächtige Taten tun. Und so steigerte es sich am zweiten Abend 6.000, am dritten 10.000, am vierten noch mehr. Und als ich kam, sowas habe ich also in meinem Leben noch nie so erlebt, ich wurde so empfangen, das war wirklich schon einzigartig, ich wurde vorgefahren, wo das Gelände ist und dann ging ich durch diese ganzen Leute durch. Erstens vorne eine ganze Reihe Scharfschützen, fand ich natürlich cool, fühlte mich relativ sicher, wusste, der Herr ist bei mir, die auch. Und dann ging ich so durch und Kameramann lief vor mir und dann diese ganzen Typen so um mich rum, das war schon echt lustig. Und kurz vor der Bühne, eine ganze Reihe Frauen standen da und warfen mit Rosenblättern. Wow. Martin, also heute gute Idee für deine Frau. Also ehrlich, ich war so berührt über diesen Empfang. Dann erster Abend. Ich habe das Evangelium verkündigt und viele, viele haben sich entschieden. Ich würde mal sagen, in diesen Abenden, schwer zu schätzen, aber 15.000 bis 20.000 Menschen davon, sehr viele Moslems, haben ihr Leben Jesus gegeben. Am ersten Abend war eine Frau, die ganz schlecht wiedersehen konnte, die konnte perfekt wiedersehen. Eine vollkommen blinde Frau konnte wiedersehen. Und dann, die Geschichte hörten wir erst einen Tag später, die hat mich sehr fasziniert. Drei Männer standen da, langen Bart, und die Pastoren wussten sofort, das sind nicht irgendwelche Leute, das sind nicht irgendwelche Leute aus dem Publikum, das sind moslemische Priester. Und sie haben gefragt, was macht ihr hier? Wir hören das Evangelium. Ja, und? Und haben sie erzählt, ja, wir haben einer nach dem anderen, ich habe mein Leben heute Abend Jesus gegeben. Ich habe mein Leben heute, jeder von diesen drei hat sein Leben Jesus gegeben. Unser Organisator, das kann man sich gar nicht vorstellen, der ist vor Begeisterung in die Luft gesprungen. Also, dass Moslems ihr Leben Jesus geben, finde ich stark. Aber Priester, das ist was sehr Besonderes. Wir waren so bewegt, was Gott dort getan hat. Ich meine, da kann man machen, was man will. Aber Psalm 108, wir haben ja gelesen, was Gott dort tun möchte. Und dann am nächsten Abend, eine Frau kam mit einem vollständig tauben Ohr, konnte wieder hören. Ein Mädchen war da, die hatte einen völlig schiefen Fuß. Ich weiß gar nicht, wie das war. Also irgendwie so völlig schief, konnte auch nicht richtig gehen. Die stand mit ihrem Fuß dort, kerzengerade. Alles war perfekt. Am zweiten Abend waren mehrere Leute, die sehr, sehr dämonisch belastet waren und da auch so ein bisschen, was dann passierte. Diese Frau kam und sagte, ich war seit Jahren vollständig besessen und bin frei. Gott hat mich frei gemacht. Am dritten Abend kam ein Junge, 8 bis 9 Jahre alt, ein muslimischer Junge, taubstumm. Da geht kein Wort rein, da geht kein Wort raus, aber was ihm nicht möglich war und keinem Arzt möglich war, Dr. Jesus war es möglich. Und er fing an zu reden, er fing an zu hören. Das war noch ein bisschen unbeholfen, aber dieser taubstumme Junge konnte wieder hören und reden. Eine Frau, mehrere glaube ich, 2, 3, weiß gar nicht, Arthritis, konnte ihre Hand nicht mehr bewegen, stand dann vor der jubelnden Menge. Es war immer so bei denen, wenn die Zeugnis gegeben haben, da war dann immer mächtig was los. Vor der jubelnden Menge und bewegte die Hand das erste Mal seit vielen Jahren. Eine Frau war da, ich weiß gar nicht, ich glaube, das Bild haben wir. Haben wir das Bild mit der Frau mit den, ihr könnt sowieso nicht so gut sehen. Ja, an dem Beamer müssen wir noch ein bisschen arbeiten. Auf jeden Fall, diese Frau sagte, ihr Arzt meinte, es gibt keine Hoffnung, unheilbar, absolut unmöglich, keine Chance. Und sie sagte, Gott hat mich vollständig wiederhergefunden. Das müsste die Frau sein. Wir haben auch den Jungen, der nicht richtig laufen konnte. Obwohl, nee, halt, der kommt noch. Also diese Frau, unheilbar, von Ärzten nicht heilbar, aber was bei Ärzten nicht möglich ist, bei Gott ist alles möglich. Und das haben wir erlebt. Am letzten Abend dann, wow, das war wie eine Explosion für uns. So viele Dinge sind geschehen. Vielleicht nur 1, 2, auch dort eine junge Frau, Muslimin, kam nach vorne, hat sich gesagt, ich habe mich heute für Jesus entschieden und ich bin vollkommen frei. Ich merkte, welche negative Power in meinem Leben war und heute bin ich frei. Und vielleicht noch ein letztes, den Jungen haben wir da, der Junge, der nicht laufen kann. Hast du den, Holger? Nein, der nicht, der konnte auch nicht laufen und seine Mutter war ganz begeistert, aber er, das fand ich sehr begeistert, seit seiner Kindheit war es ihm nicht möglich zu gehen. Und dann liefen wir beide über die Bühne. Der war so begeistert über das, was Gott getan hat. Also nochmal das ganz kurz die Zusammenfassung. Vielen Dank für euer Gebet. Ich weiß, dass Leute hier gebetet haben. Es war nicht ganz sicher. Aber was wir gemerkt haben, was der Herr gesagt hat, Psalm 108, mit meiner Hilfe werdet ihr mächtige Taten erleben, weil ich tue sie. Und das haben wir gesehen. Viele tausend Moslems kamen zum Glauben. Blindes Auge, taubes Ohr. Menschen, die gelähmt waren. Ja, eine Frau, völlig gelähmt, stand dort mit ihrem Stock und war begeistert, dass sie wieder gehen konnte. Also herzlichen Dank für euer Gebet. Und man muss sagen, Gott ist treu. So, by the way, ich saß dann mit unserem Organisator, der gesagt hat, Werner, man hat wirklich gespürt, die Hand des Herrn liegt auf dir, auf der Evangelisation. Fürs nächste Jahr hätte ich einen guten Vorschlag. Vielleicht für die, die ihr schon mal Zeit habt, so im Herbst, das wäre eine tolle Reise. Wir werden also im Osten irgendwo von Pakistan eine ähnliche Evangelisation haben wie die. Dann setzen wir uns ins Auto, fahren an die Grenze nach Afghanistan und werden die Taliban erreichen. Ist jemand bereit? Ehrlich? Naja, wir beten noch drüber. Also ich bin nicht hier in einem Harakiri-Unternehmen. Okay, also mein Thema heute Morgen ist nicht Pakistan und doch schon die Wunder Gottes in deinem Leben, aber etwas anders, nämlich lebe in dem Maximum Gottes. Wir können auch in einem völligen Minimum leben und nur ganz wenig von denen erfahren, was Gott für uns hat. Aber ich glaube, Gott hat solch ein Reichtum. Der sieht für jede einzelne Person sehr unterschiedlich aus. Aber Gott hat etwas für dein Leben. Ich habe die Geschichte gelesen von einem malerischen Dorf. Traumhaft schön, Touristen waren da, haben sich das angeschaut und trafen auf einen alten Mann und haben ihn gefragt, kamen berühmte Menschen hier zur Welt? Der alte Mann antwortete, nein, nur Kinder. Die Situation, in die wir hineingeboren werden, ist bei jedem anders, völlig unterschiedlich, ist völlig klar. Aber trotzdem hat jeder von uns die Chance, mit seinem Leben, und damit meine ich jetzt dich, etwas Bedeutendes zu tun. Du bist wichtig und du sitzt auch heute Morgen nicht umsonst hier. Gott will mit dir etwas Bedeutendes tun und er hat etwas Bedeutendes vor. Es gibt drei Arten zu leben, habe ich so gedacht, es gibt nicht viel mehr. Es gibt die eine Möglichkeit, die Geschichte mit Gott zu schreiben. Und da ist die Liste unglaublich lang. Da haben wir die Mutter Teresa, da haben wir den Paulus, den Martin Luther, da haben wir die 14-Jährige, die in der Schule von Jesus erzählt und Leute zum Glauben führt. Da sind so viele, da stehst du hoffentlich auch drauf. Menschen, die mit Gott Geschichte schreiben. Vielleicht steht dein Name in keiner christlichen Zeitung. Na und? Hauptsache, oben im Himmel wird er genannt. Ob wir hier bedeutend und bekannt sind, ist völlig egal. Entscheidend ist, wir tun die Dinge, die Gott sagt. Also das ist die eine Art zu leben. Ich schreibe Geschichte mit Gott. Das heißt jetzt nicht, musst jetzt nicht Angst haben, der Werner schleppt mich mit zu den Taliban. Nein, dort, wo du bist, sollst du Geschichte mit Gott schreiben. Es gibt eine zweite Form, die negative Geschichte. Auch hier ist die Liste sehr lang. Da ist ein Hitler, ein Stalin, da sind Drogenbosse, da sind Zuhälter, die Frauen aus dem Osten hierher schleusen, um sie zu verkaufen. Die negative Liste ist sehr lang. Menschen, die Geschichte schreiben, und zwar eine negative. Ich hoffe ehrlich gesagt nicht heute Morgen, dass du zu diesen gehörst. Wenn nicht, dann sollten wir das unbedingt ändern. Aber die dritte Form, in der, glaube ich, leben vielleicht 1-2% der Christen. Mögen es mehr sein. Das sind Menschen, die ihr Leben verplempern. Hallo. Die ihr Leben verplempern. Die kommen nach der Arbeit nach Hause. Natürlich, man ist müde, man sitzt vorm Fernsehen. Das sind Menschen, die kennen jede Talkshow, die kennen den neuesten Comedian, die wissen alles, aber die sind ein Teil unserer tollen Ego-Gesellschaft. Wir leben nur für uns selbst, es geht nur um meinen Spaß, darum geht's. Nur um mich. Und ich verplemper mein Leben. Wenn du zu dieser Kategorie gehörst, heute Morgen ändere das. Dreh heute den Schalter um deines Lebens und sag, ich will in die erste Kategorie der Menschen gehören. Ich will mein Leben für Gott leben. Ich will Geschichte schreiben mit ihm. Und das sieht für dich völlig anders aus als für mich. Das schauen wir uns gleich an. Aber wenn Gott in dein Leben kommt, verändert er dein Leben. Ich höre manchmal von Leuten, die sagen, Christsein ist langweilig. Es gibt Leute, die das denken, Christsein ist langweilig. Ich muss sagen, Kirche kann todlangweilig sein, Hauskreise können todlangweilig sein, Gottesdienste können todlangweilig sein. Unser Herr ist nie langweilig. Unser Herr ist überraschend. Und wenn unser Herr kommt, dreht er unseren langweiligen Alltag um, dann geschehen Dinge in unserem Alltag, auf deinem Arbeitsplatz, in deiner Nachbarschaft, dann geschehen dort Dinge. Unser Leben kann todlangweilig sein, wenn Gott kommt, wird es spannend. Biver sagt, ich habe das schon mal erzählt hier, ich bin mir nicht sicher, deswegen erzähle ich es. Ich habe ja früher in Hannover eine Ausbildung gemacht als Fernmeldeelektroniker und passe damals nicht so ganz rein. Also ich muss sagen, ich bin froh, dass ich meinen Beruf geändert habe. Damals habe ich den Draht hergestellt zwischen Menschen. Heute darf ich den Draht herstellen zwischen Mensch und Gott. Ah, viel besser. Aber auch wenn du Fernmeldeelektroniker bist, hey, gib alles für den Herrn. Ist ja nichts Verkehrtes. Bloß ich war keiner, der wirklich, also Technik und ich, das heute kann ich gut telefonieren, das ist das Einzige, was übergeblieben ist. So, also zu der Zeit, ich war eher so der Schräge der ganzen Company. Ich hatte lange Haare, lebte für Partys und so weiter. Und dann kam ja Jesus in mein Leben wurde anders. Und 20 Jahre später saß ich hier in einem Steakhouse, das war ja in Hannover die Ausbildung, ich saß hier in einem Steakhouse, saß dort nach dem Gottesdienst, schick gestylt, Anzug und so weiter, Kinderwagen stand dort, meine Kleine, weiß gar nicht, Tabea oder wer auch immer, lag dort drin. Oh Mensch, Hummel. Und die Tür ging auf und zwei Leute, mit denen ich damals gelernt habe, kamen zur Tür rein. Ich meine, die wohnten damals in Hannover und ich dachte, die wohnen da immer noch. Ich sah die, ich habe die sofort erkannt. Die hatten die gleiche Hose an wie früher. Also jetzt, sicherlich hatten sie schon mal zwischendurch eine neue gekauft, aber es war die gleiche Jeans, es war das gleiche karierte Hemd. Ist es dasselbe oder gleiche? Das gleiche, ne? Also dasselbe wäre, wenn es das Ding wäre vor 20 Jahren. Okay, also gleiches Muster. Die sahen genauso aus wie vor weit über 20 Jahren. Der gleiche Haarschnitt, die rauchten den gleichen Tabak. Ich habe, das gibt's doch gar nicht. Ihr Leben hat sich überhaupt nicht verändert. Dann setzten sie sich hin, bestellten ihr Steak, waren so am Essen. Ich habe gedacht, die werde ich schocken. Weil die haben mich das letzte Mal gesehen, mit langen Haaren, einer schweren Harley, fuhr ich vor, erzählte mir nur von Partys und Rockkonzerten, während die dort artig gebastelt haben und gearbeitet haben. Heute bin ich Pastor, bin verheiratet, das hätte zu der Zeit nie einer von mir gedacht, habe Kinder. Und dann habe ich mich hingestellt, ich sage, hallo, die guckt mich an mit großen Augen, guten Tag. Ich sage, aha, kennt ihr mich nicht mehr? Nee. Ich bin der Werner. Wir haben bei Siemens gelernt. Und der eine saß noch neben mir, der wurde fast blass und ist vom Stuhl gefallen. Die konnten es gar nicht glauben. Aber soll ich euch sagen, worüber ich geschockt war? Und dann habe ich ihnen erzählt, eben heute verheiratet und habe Gott kennengelernt und mein Leben ganz anders. Ihr Leben sah nach 20 Jahren noch genauso aus wie vor 20 Jahren. Nur ein paar Falten im Gesicht. Wie soll dein Leben in 20 Jahren aussehen? Willst du in 20 Jahren zurückschauen und sagen, wow, das alles habe ich mit meinem Gott erlebt. Ich war schwach, ich habe Ängste gehabt, ich weiß nicht wie. Aber mit meinem Gott habe ich Dinge erlebt. Oder willst du wie die beiden Freunde im Steakhouse sagen, es war immer das Gleiche. Vielleicht bist du auch hier, sag, ich gehe schon seit 20 Jahren in Südstern, es ist nichts anders. Dann würde ich sagen, komm Slavischer, wir kündigen, das haben wir irgendwie völlig versagt. Hey, Gott will etwas tun in unserem Leben, in deinem Leben. Du hast eine Berufung von Gott, in die erste Kategorie zu gehören, nämlich Geschichte für ihn zu schreiben. Ich habe die Geschichte gelesen von einem Amerikaner. Stopp, der kommt gleich. Zwei Schlüssel heute Morgen. Ich habe 5, aber ich glaube, ich schaffe maximal 2. Oder sollen wir alle 5 machen? Es gibt heute kein Formel 1, wir sind ganz entspannt. Ich zumindest. Also 5 Schritte in Gottes Maximum. Heute schaffen wir maximal 2. Der erste ist Josua 1. Mein Knecht Mose ist gestorben. Welch eine Hammervoraussetzung für Josua. Und dann sagt der Herr, so mache dich nun auf und gehe über den Jordan, du und das ganze Volk. Nummer 1 ist der erste Schlüssel. Es gibt ein verheißenes Land für den Südstern. Und dann sind wir auf dem Weg, hineinzukommen. Und es gibt ein verheißenes Land für dein Leben, das nur du erobern kannst. Es gibt ein verheißenes Land für dich, was Gott verheißen hat. Und er sagt damals zu den Leuten, hey, das verheißene Land, wo Milch und Honig fließt. Ich meine, für mich heute ganz klar, Milch und Honig, wir leben nicht mehr unter der Zeit des Gesetzes. Wir leben im Neuen Testament, Kaffee und Nutella. Aber Gott hat ein verheißenes Land für dich. Und wenn ich sehe, wie Josua angefangen hat, Mose war tot. Das sind nicht die optimalen Zustände. Der große Leiter, in deren Schatten er sich immer versteckt hat. Ich bin doch nur der kleine Josua. Und Gott hat gesagt, aber dich werde ich erwählen und er habe dich erwählt, damit Menschen in das verheißene Land hineinkommen. Gott hat dich erwählt. Du bist für Gott unendlich wichtig. Und Gott hat eine Berufung für dein Leben, selbst wenn Dinge schwierig sind. Für Josua war es schwer. Der große Maestro, der große Mose war tot. Aber er sollte die Leute ins verheißene Land führen. Gott hat eine Verheißung für dein Leben, wo Milch und Honig oder Kaffee und Nutella, wo auf jeden Fall der Segen Gottes da ist. Wo du Dinge erlebst, die überraschend sind. Ich glaube ganz ehrlich, wir dienen einem Gott der Überraschung. Dein Alltag ist so richtig schön grau. So herrlich grau, so erfrischend grau. Gott hat so viel Farbe für deinen Alltag. Gott will in unseren Alltag kommen mit so viel Farbe, mit so viel Überraschungen, weil er nämlich einen Plan hat, dass Berlin hört, dass Jesus Christus, der Sohn Gottes, auferstanden ist und lebt. Menschen sollen in unserer Stadt hören, dass es einen lebendigen Gott gibt, dass es eine Antwort gibt auf ganz große Nöte. Ich weiß nicht, ob ich die Zeit habe für diese Geschichte. Ich nehme sie mir. Ein junger Mann namens Bob in einer kleinen Gemeinde in Amerika war dort in einem Hauskreis, hat bis dahin nie große Dinge bewegt für den Herrn, stand auch in keiner großen christlichen Zeitung drin, fing einfach mal an zu beten. Das ist schon mal gut. Ich will in das verheißene Land hinein, also fange ich an zu beten, sage: Gott, was ist mein verheißenes Land? Was ist dein verheißenes Land hier im Südstern? Das verheißene Land für dich ist nicht Sonntagmorgen einen Stuhl anzuwärmen. Dein verheißenes Land ist hier von Gott fit gemacht zu werden, um zu dienen. Hier in dieser Stadt, in dieser Gemeinde, mehr als nur, dass der Stuhl einige Grad wärmer wird. Und dieser junge Mann fing an zu beten für Afrika. Sein Freund sagte: Das hältst du kein halbes Jahr durch. Sie haben gewettet und er fing an zu beten. Dann lernte er in seiner Stadt eine Frau kennen aus einem Waisenhaus aus Nairobi und war bewegt und hörte sich das an, ihre Geschichte, und sagte: Ich riskiere mal etwas. Das ist das Nächste. Nummer eins, du betest. Nummer zwei, du riskierst auch mal etwas. Er hörte das, flog nach Nairobi, schaute sich ihre riesige Arbeit an, viele, viele, viele Kinder, und sah, wie erschreckend die Umstände waren. Die medizinischen Umstände, sie hatten überhaupt nichts. Also hat er sich gedacht: Hier helfe ich. Drittens, er sieht eine Not. Und es gibt so viel Not in dieser Stadt. Und du sollst zur Antwort werden. Da kommen wir gleich hin. Und sammelt Geld und schickt die ganze Medizin rüber, hilft diesen Menschen, macht einen riesen Hilfsgütertransport mit allem möglichen Zeug für dieses Waisenhaus. Diese Frau, die Chefin dort, war total bewegt, lädt ihn ein, sagt: Kommen Sie doch bitte, besuchen Sie doch mal unser Waisenhaus. Ich möchte Ihnen zeigen, was durch Ihre Hilfe hier möglich wurde. Hey, Gott will dich gebrauchen, Dinge zu bewegen. So flog er rüber, schaute sich das an, die Frau war mit ihm unterwegs, diese Frau war eine sehr bedeutende Frau, und dadurch lernte er den Präsidenten von Kenia kennen. Hey, überleg mal, ein kleines Gemeindemitglied fängt mal an zu beten, und was entsteht daraus? Dieser Präsident macht mit ihm eine Stadtrundfahrt. Ich sag nicht, wenn du anfängst zu beten und zu handeln, lernst du gleich irgendwelche Präsidenten kennen, aber Gott tut Großes. So, er fährt mit ihm durch die Stadt Nairobi, zeigt ihm einiges, zeigt ihm auch das Gefängnis der Stadt. Und dann fragt dieser Bob: Was ist das für ein Trakt hier? Ja, sagt er, und druckt herum: Hier sitzen politisch Gefangene. Und die beiden kommen sehr ins Gespräch und Bob sagt zu ihm: Es wäre klug, diese Leute freizulassen. Wenige Wochen später bekommt Bob einen Anruf, es ist immer noch unser kleiner, relativ sehr unbekannter Christ aus Amerika, aus einer kleinen Gemeinde, einen Anruf vom Weißen Haus. Das ist die Geschichte, ich habe sie gelesen, es ist kein Märchen. Und die Frage war: Was haben Sie mit dem kenianischen Präsidenten gemacht? Wir arbeiten seit Jahren dran, dass die politischen Häftlinge freigelassen werden. Die sind jetzt frei, weil Sie da waren. Was ist Ihr Geheimnis? Halleluja. Mit Gott werden wir mächtige Dinge tun. Amen. Ich ändere meine Strategie für heute Morgen und lese euch jetzt den Psalm 23 vor. Ich glaube, es ist besser, oder? Nein, mit Gott werden wir mächtige Dinge tun. Nicht, weil wir was Besonderes sind. Doch, in den Augen Gottes bist du was Besonderes. Aber Gott will dich gebrauchen. Vielleicht denkst du auch: Gott, kannst du was in meinem Leben tun? Ja, er kann und er will. Und du hast, das sagt Jesus ganz klar, Talente empfangen. Hallo, ich rede von dir. Du hast Talente empfangen, die Gott dir gegeben hat. Du bist talentiert. Vielleicht fühlst du dich gar nicht so. In meiner Bibelschule habe ich mich gefühlt, ich wäre am liebsten nach Hause gegangen. Da waren Leute, die waren viel talentierter, aber ich bin froh. Gott beruft nicht den Fähigen, sondern er befähigt, den er berufen hat. Und Gott hat dich berufen. Gott hat dich berufen, Dinge zu tun. Schau dir das Gleichnis an. Er schenkt uns viele Talente. Und dann hat Jesus nur gegen einen etwas, da hat er echt Probleme gehabt. Da gibt's einen mit 10 Talenten, 5 Talenten, 1 Talent. Jeder eine hat viel bekommen, der andere wenig. Das ist völlig egal, wenn du nur wenig hast. Aber nimm das, was du hast und gib alles. 5 Brote und ein paar Fische hat ausgereicht, damit Tausende satt wurden. Gib deine paar Brote und Fische. Gib das, was du hast. Und Gott kann es unglaublich vermehren. Aber Jesus hat den einen angeklagt, der das alles vergraben hat. Vielleicht bist du heute Morgen hier und du hast deine Talente vergraben. Du sitzt auf einem gewaltigen Schatz. Wäre der Bob, hätte der Bob nichts getan. Hey, was hat der Mann erlebt? Was ist möglich bei Gott, dass du es erlebst? Vergrab dein Talent nicht. Vielleicht ist deine Welt die Welt der Computer. PC, Apple, was auch immer. Was für eine Möglichkeit. Was für ein verheißenes Land. Ich habe in der letzten Zeit gedacht, wir werden in der nächsten Zeit hier sehr entschieden, sehr konsequent Evangelisten schulen. Und eine Form der Evangelisation, ich finde die gigantisch, ist Internet-Evangelisten. Ist jemand hier, der chatten kann? Also ihr seid schon mal angesprochen, ihr kommt hinterher zu mir, ich habe einen Auftrag für euch. Nein. Denkt doch mal drüber nach, im Chatroom Leuten von Jesus zu erzählen. Im Chatroom das Evangelium zu verkündigen. Ich muss immer meine Kinder fragen, um zu wissen, wie sowas geht. Aber wenn du weißt, wie das geht, nutz diese Möglichkeit. Freitag kam ich ins Büro, bekam ein E-Mail von einer jungen Frau aus Prenzlau. Sie sagte, ich bin neu in der Stadt, wo ist eure Gemeinde? Ich hatte so viel zu tun gehabt, ich habe gedacht, aber ich schreibe ihr noch schnell 3 Zeiler. Dort ist die Adresse, Dein Haus Freitag, hier ist, treffen wir uns. Dann kam sie am Freitag ins Dein Haus. Und wie kam die zu uns? Die hat gechattet bei Jesus.de und hat gar nicht geschrieben, ich bin jetzt neu in Berlin und gibt's dort eine tolle Gemeinde, sondern die hat irgendwie kam sie mit jemandem in Kontakt und die Person aus Westdeutschland schreibt ihr, also wenn ich in Berlin bin, ich gehe immer Freitag ins Dein Haus, weil da geht's richtig ab. So kam sie zu uns. Hey, wenn deine Welt die Welt der Computer ist, dann nutz doch diese Chance. Ich kenne mich damit nicht wirklich gut aus. Ich bin froh, mittlerweile habe ich manches kapiert. Aber wenn du fit bist, ich wünsche mir ein Team von Internet-Evangelisten, die wirklich sagen, wir geben alles, damit Menschen das Evangelium hören, durchs Internet. Wenn deine Welt die Welt ist des weißen Kittels, du arbeitest als Krankenschwester, als Arzt in einem Krankenhaus. Hey, erste wichtige Nachricht, the best pill is the gospel. Gott will dich dort gebrauchen, in deinem Krankenhaus, wo du bist. Warum? Erstens, du segnest Menschen, du tust ihnen was Gutes, sie werden wieder gesund. Aber du hast noch mehr Möglichkeiten. Du kannst ihnen so viel Hoffnung und Trost weitergeben, weil du Gott kennst. Nutz deine ganz natürlichen Möglichkeiten. Ich habe mir überlegt, heute Morgen, ich möchte mal bitten, alle Vollzeitlichen hier in der Gemeinde aufzustehen. Also slawische. Alle vollzeitlich mal aufzustehen. Okay, danke. Danke. Könnt ihr euch wieder setzen? Genau daran erkranken wir. Genau das ist das Problem. Alle Vollzeitlichen. Was machst du eigentlich? Ich habe gesagt, alle Vollzeitlichen. Jetzt habt ihr gesagt, der Slawischer, der Werner, die Pastoren hier. Wisst ihr was? Die Bibel sagt, alles was wir tun, sollen wir zur Ehre Gottes tun. Und wir haben so ein ganz komisches Denken. Da sind die Vollzeitlichen, da ist der Hirt und der Pastor, der ist ja Evangelist, die arbeiten vollzeitlich. Ich bin ja leider nur ein Klempner, eine Krankenschwester, ich bin ja leider nur ein PC-Verkäufer, ich bin ja leider nur, die machen vollzeitlich für Gott, ich leider nicht. Falsch! Entweder wir tun alles zur Ehre Gottes oder wir machen es nicht. Entweder wir sind alle vollzeitlich oder gar keiner. Amen. Ich möchte mal bitten, alle Vollzeitlichen aufzustehen. Steht mal alle Vollzeitlichen auf. Amen. So meinte ich das. Warum setzt ihr euch schon wieder? Jetzt setzt euch. Du sollst dort, wo du bist, auf deinem Platz, Gott ehren. Für ihn arbeiten. Dein Chef soll sagen, boah, unser Elektriker. Till ist heute Morgen nicht hier, weil hat einen Grund. Ich weiß ihn, aber ich habe keine Zeit, ihn zu erklären. Tills Chef soll zum Beispiel sagen, boah, der Till ist echt ein Hammer. Das ist nicht so ein Schlaffi, so ein Hund, den ich zum Jagen tragen muss. Der gibt alles. Und wenn ich denen sagen soll, der macht eine Überstunde, natürlich macht das. Und dann kriegt der Chef mit, ach so, der ist Christ. Aha. Und Till baut das Reich Gottes auf einer Baustelle. Und Till ist genauso vollzeitlich wie Werner Nachtigall, der hier als Pastor angestellt ist. Amen. Du bist ein Vollzeitlicher, du sollst zur Ehre Gottes leben, auch wenn du nicht 8 Stunden Zeit hast, in der Bibel zu lesen und zu beten. Aber du hast deine Zeit und Gott hat dich berufen, das dein verheißenes Land einzunehmen, wo immer du bist. Nummer 2. Gott hat Dinge für dich vorbereitet. Epheser 2 lesen wir, du bist geschaffen, wozu? Um richtig schön mitzumeckern in Deutschland und zu nörgeln. Nein, zu guten Werken, die Gott bereitet hat. Ist das nicht genial? Kein Krampfchristentum, kein, ach, ich muss jetzt hier irgendwie, nein, Gott hat gute Werke vorbereitet. Und das lesen wir auch in Josua. Wenn wir jetzt weiterlesen, weiter kommen wir wahrscheinlich heute Morgen nicht. Jeder Ort, auf den eure Fußsohle treten wird, habe ich euch gegeben. Wisst ihr, ich habe einmal ein Bild gesehen, wie ich lande in einem Land, aussteige aus dem Flugzeug und ich erzähle euch nicht alles, aber eins, und ich setze meinen Fuß auf dieses Land und ich weiß, Gottes Herrlichkeit wird kommen. Sei doch mal bewusst, wenn du in Firma, ich weiß nicht was, wenn du bei Aldi arbeitest, dann setzt du deinen Fuß in das Aldi-Laden hinein und sagst, hier soll Gottes Reich anbrechen. Amen. Jeder weiß bei Aldi, die Frau an der Kasse, Kasse 3, boah, die guckt immer so erlöst. Und die ist irgendwie anders. Dort, wo du bist, soll das Reich Gottes anbrechen. Und ich sage nicht, jetzt wird alles rosa-rot. Natürlich, der Mose war tot, es war manches schwer, aber trotzdem, sie haben das verheißene Land eingenommen. Nimm dein verheißenes Land ein. Nimm es ein. Gehöre zur ersten Kategorie, zu den Leuten, die, mit denen Gott Geschichte schreibt. Ich muss euch nicht von unserer Heiligabendgala erzählen. Die kennt ihr. Ihr wisst, dass wir seit 1992 eine Feier machen für Menschen, die einsam sind, die am Heiligen Abend zu Hause alleine sind. Aber ich möchte euch eine Geschichte erzählen, wie das Ganze entstand. Weil wisst ihr, wir haben manchmal so das Gefühl, boah, wenn der Herr nicht zu mir spricht und da muss so ein Brausen am Himmel sein, dann öffnet sich der Himmel und dann spricht der allmächtige Gott, ich habe dich berufen. Wir saßen mit Freunden zusammen, meine Frau und ich mit 2 Freunden, an einem Sonntagnachmittag und ich habe folgenden Satz gesagt. Ich sage, es ist doch komisch, dass Heiligabend sich die meisten Menschen das Leben nehmen. Hinterher habe ich bereut, dass ich diesen Satz gesagt habe. Meine Frau sprang innerlich zumindest auf und sagte, genau das machen wir. Wir werden Heiligabend eine Feier machen für Menschen, die einsam sind. Ich sage, nein, das habe ich gar nicht so gemeint. Tabea kam in diesem Jahr zur Welt. Wir waren ganz happy als Familie. Und ich habe gedacht, nein, ich habe mir vorgestellt, wir sitzen dort, wir 3 Baby dort an der Seite und Biber und ich und dann 12 Obdachlose um uns herum. Und ich bin schon komatös von dem ganzen Geruch. Und ich habe gedacht, das soll Heiligabend sein. Ich wollte es nicht. Ich war richtig sauer auf Biber. Heute bin ich begeistert. Dort, wir haben nichts anderes festgestellt als eine Not und haben gesagt, okay, dann wurde auch ich, der am Anfang ein bisschen bockig war, habe gedacht, okay, ich mache auch mit. Ich habe gedacht, okay, hier ist eine Not, wir werden was machen. Und dann hat Gott die Türen geöffnet, die Tür zur BZ. Wie ihr wisst, vor 2 Jahren Heiligabend waren wir im Hotel Interconti. Seit 2 Jahren kommt der RBB und berichtet live für wenige Minuten von der Gala. Bisher haben wir über 3000 Menschen erreicht. Was war der Ursprung? Ein kleines Gespräch. Eine Feststellung, hier ist eine Not. Menschen sind einsam. Menschen wollen sich das Leben nehmen. Und wir werden was tun. Wisst ihr, und wir denken immer so heilig. Oh, da muss der Herr zu mir reden. Aber der Herr ist gar nicht so. Der zeigt uns manchmal eine Not und wir fangen an zu handeln. Wir sehen eine Not und wir sagen, was soll der Herr noch zu uns sagen? Matthäus 28 reicht aus. Wir sollen gehen. Mehr muss er nicht mehr sagen. Wir sollen gehen, unsere Augen öffnen, weil die Ernte ist reif und wir sollen handeln. Und es gibt Menschen in dieser Stadt, die haben so viel Nöte. Du hast so viel Antwort in dir, wenn du Jesus kennst. Meine Frage an dich heute Morgen, bist du die Antwort oder das Problem? Bist du die Antwort oder das Problem? Es gibt Menschen in unserer Gemeinde, die haben so viel Nöte und wir können helfen. Ich habe gehört von einer Frau, die vor längerer Zeit in unsere Gemeinde kam, mit so vielen Nöten und Problemen, mit so vielen Schwierigkeiten. Ihr ganzes Leben ein Desaster, ein völliges Desaster. Mit so viel Elend sitzt sie sonntagmorgens hier. Wisst ihr, es ist schön, wenn wir die Gegenwart Gottes genießen. Es ist toll, wenn wir sagen, wir kommen zusammen, um unseren Gott anzubeten. Aber wenn dein Nachbar kurz vorm Verrecken ist, dann reicht es nicht nur mal Halleluja zu singen, dann ist es dran, aufzustehen und dieser Not zu begegnen. Amen. Gott hat den Südstern berufen, Nöten zu begegnen. Wisst ihr, Menschen kennen es gar nicht, dass es Leute gibt, die Interesse an ihrem Leben haben. Wenn wir hier morgens zusammenkommen, ich weiß, wie es, mir geht's ja auch immer, ich, Mensch, hallo hier und den begrüßen und wir haben so unsere Leute und das ist total wichtig. Aber hier kommen Menschen rein mit großen Nöten. CZB wurde mal genannt, die Gemeinde der Liebe, der Familie. Also freut mich heute Morgen, wir sind eine tolle Familie. Ich habe mich gefreut, als Pols hier standen, 40 Jahre, herzlichen Glückwunsch, super. Und ich freue mich, wenn wir eine starke Familie sind. Aber ich sage, ich habe 3 Kinder, wenn ein Kind krank ist, ich kümmere mich drum. Es gibt Menschen unter uns, die kranken. Lasst uns aktiv werden. Da gibt's Leute, die kennen das gar nicht, dass sie eingeladen werden nach dem Gottesdienst zum Essen. Ja, ich weiß auch, ich gucke auch manchmal lieber Formel 1, aber die Frage ist, sehen wir Nöte und kümmern uns drum, auf deiner Arbeit? Dort, wo wir sind, hier in dieser Stadt, sehen wir die Dinge, werden aktiv oder gehören wir zur dritten Kategorie? Wir leben einfach passiv in unseren Alltag hinein. Hey, Gott hat für dich ein verheißenes Land, wo du zum Segen wirst für andere. Wo er dich segnen wird, um andere Menschen zu segnen. Es gibt so viele Dinge, wo wir zur Antwort werden können. Der Kinderdienst. Ich weiß, sie wollen mit einem starken neuen Konzept durchstarten. Wo sind die Kinderleute, die sagen, ich gebe alles, damit Kinder normal aufwachsen? Wo sind die Leute, die eine Berufung haben für Kinder? Wo sind die, die eine Berufung haben, die Altersheime zu knacken? Die eine Berufung haben, die Nöte sind so vielfältig. Aber wir müssen unser bequemes Boot verlassen. Jesus hat gerufen, Petrus, komm! Und er stieg aus dem Boot aus und er machte die sensationelle Erfahrung, das Wasser hält. Das wäre das Wasser hält nicht, sondern Gottes Wort hält. Und er konnte laufen auf dem Wasser. Hey, Gott ruft dich, steig aus dem Boot deiner Bequemlichkeit und erlebe die Wunder Gottes. Die 11 Jünger haben nur gesagt, ah, typisch wieder Petrus, ne? Der Großschnabel, der muss wieder aussteigen. Die waren am Meckern, während Petrus das Wunder erlebte. Hey, steig aus. Steig aus in deinem Alltag. Was lacht ihr? Ich meine das sehr ehrlich. Steig aus dem Boot deiner Bequemlichkeit. Jesus sagte, er kam nicht, um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen. Da ist ein Geist hier in der Bibel, im Wort Gottes. Da ist ein Geist, den ich sehe, der Geist Christi. Der ist nicht, Hauptsache mir geht's gut. Ja, Gott will dich segnen, total, bis zum Übermaß. Du sollst so voll sein von der Herrlichkeit, von der Gnade, von der Kraft Gottes. Aber das reicht ihm nicht. Das soll überfließen zu anderen Menschen hin. Du sollst zum Segen werden. Und du hast eine Gabe, fang an, da drin zu dienen. Wisst ihr, ich sehe, meine Frau ist etwas talentiert, Menschen zu helfen, hat manchmal gute Ratschläge, also seelsorgerlich relativ fit. Ich sehe meine Frau, wenn jemand kam, die sehr bedrückt reinkam, viele Nöte hat und die gleiche Person nach einer Stunde Gespräch, ich will jetzt mich hier nicht irgendwie einschleimen, damit ich gutes Essen kriege, das erzähle ich mit einem gewissen Grund. Ich sehe ihre Augen, wenn sie mit Menschen gesprochen hat, die strahlen wie 2 Scheinwerfer. Wisst ihr, wenn ich am Abend nach Park, bei der Evangelisation nach Hause gefahren bin, boah, meine Augen leuchten, wenn ich Menschen sehe, die ihr Leben Jesus gegeben haben. Ob das die 10.000 in Pakistan waren oder der eine hier in Berlin. Meine Augen strahlen, wenn ich erlebe, dass Menschen zum Glauben kommen. Das macht mich total glücklich. Ich kann nichts dagegen machen, sondern ich werde es eher noch fördern. Meine Frage ist, wo fangen deine Augen an zu leuchten? Wenn du Gott dienst, wo fangen deine Augen an zu strahlen? Wo geht bei dir der Scheinwerfer an und du merkst, wow, hier lebe ich in meiner Berufung? Wenn du weit entfernt bist davon, dann macht es nichts. Dann kannst du heute sagen, ich kehre um, ich will zu der ersten Kategorie Menschen gehören, nämlich die Geschichte für Gott schreiben. Und selbst wenn ich völlig unbedeutend bin, das macht nichts. Jesus hat gesagt, wer sein Leben liebt, wird es verlieren. So einfach ist das. Aber wer sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird's finden. Wer für sich lebt, für seine Bedürfnisse, einfach egoistisch vor sich her lebt, eine tiefe innerliche Leere macht sich breit. Aber wenn ich eins gehört habe, wenn man in Mutter Theresas Augen geschaut hat, die strahlten inmitten der Slums von Kalkutta. Die lebte nicht in Hollywood. Und wie viele Augen in Hollywood sind sehr leer? Wofür lebst du? Und wie soll dein Leben in 10 Jahren aussehen? Oder in 20? Willst du auch eines Tages sagen, was ich die Geschichte erzählt habe von den beiden Männern dort aus dem Steakhouse? Nichts hat sich geändert. Dein Leben war hellgrau. Oder du sagst, ich habe Gottes Geschichte in meinem Leben erlebt und gesehen und geschrieben. Also Punkt Nummer 1. Also ich habe noch 3 Punkte. Will jemand die anderen 3? Nein? Doch, jetzt noch? Also du bist schuld. Nein. Ich schließe die Predigt jetzt, aber ich mache das nochmal ganz klar. Nummer 1. Gott hat einen Plan für dich heute Morgen und zwar für jeden Einzelnen, der heute Morgen hier ist. Es gibt ein verheißenes Land für dein Leben. Gott hat eine Berufung für dein Leben und die Umstände sind manchmal schwer. In deinem Leben gibt es kein Totenmose, aber viele schwere Umstände. Geh durch, gib nicht auf, nimm das verheißene Land ein. Und wenn es möglich ist, und wir können dir helfen hier in der Gemeinde, ich würde den Chat-Internet-Evangelisten, denen würde ich gerne helfen. Die Umstände sind nicht immer optimal. Nummer 2, Gott hat die guten Werke für dich vorbereitet. Warte nicht auf den Blitz vom Himmel. Warte nicht, bis es donnert, dann bist du 70 und wartest immer noch. Sondern guck, was ist deine Begabung, was ist dein Talent und schau, wo Nöte sind. Wo kannst du dich einbringen? Wo ist dein Platz? Such es. Und du hast Begabung von Gott. Ah, schade, der 3. Punkt ist so spannend, aber vielleicht schon mal als Trost für alle Hauskreisleiter, ihr werdet es verpassen, der kommt nächsten Sonntag. Aber als Ermutigung für alle anderen kommt, weil der 3. Punkt ist, es gibt ein Minimum und ein Maximum und du kannst das Maximum Gottes in deinem Leben erleben. Du kannst nicht irgendwo unten, ganz unten bleiben, sondern Gott will, dass du das Maximum seiner Herrlichkeit in deinem Leben erlebst. Lasst uns aufstehen. Und ich möchte dich herausfordern, richtig herausfordern heute Morgen. Wenn du heute Morgen hier bist und du sagst, ja, ich weiß, ich gehöre zur letzten Kategorie. Für die, die etwas später kamen, die ersten sind die, die Geschichte mit Gott schreiben, die zweiten sind die, die negative Geschichte schreiben, aber die dritten sind die, die einfach passiv daherleben. Und wenn du heute Morgen sagst, ich möchte mit meinem Leben Geschichte schreiben, ich weiß, ich habe Talente, aber ich habe sie vergraben, ich weiß, ich habe eine Berufung und ich lebe nicht drin. Hey, dann finde deinen Platz, kling dich wo auch immer in der Gemeinde mit rein, lebe deine Berufung. Lass uns mal die Augen schließen. Und vielleicht triffst du heute Morgen eine Entscheidung, sagst, ja Herr, ich will deine Geschichte schreiben. Ich will meine Talente nicht vergraben, sondern ich will in meiner Berufung leben. Ich will sehen, wie du gute Werke vorbereitet hast, in meinem Umfeld, auf dem Arbeitsplatz. Ich will deine Herrlichkeit in meinem Leben sehen. Und vielleicht triffst du heute Morgen die Entscheidung und sagst, wie Petrus, ich verlasse das Boot der Bequemlichkeit. Unser Herr kam nicht, um sich bedienen zu lassen. Er kam nicht nach Hollywood. Er kam nicht in der großen Limousine vorgefahren und auf einem roten Teppich. Er wurde in einem Stall geboren. Er hatte einen Geist zu dienen. Herr, und das beten wir unter uns. Und das setzen wir heute Morgen frei und sagen, Herr, das wollen wir. Wir hier als Südstern haben ein verheißenes Land. Wir wollen dieser Stadt Berlin dienen, Deutschland. Du hast uns gesandt bis an die Enden der Welt. Wir wollen Menschen dienen. Und wir wollen entschlossen sehen, wie wir dein verheißenes Land einnehmen. Und wir wollen sehen, Gott, wie du unter uns Dinge erwächst. Wie unter uns Dinge geschehen. Wie wir Menschen dienen. Wie wir kreativ werden, Nöte sehen und sehen, wie wir Menschen helfen können, dienen können, wie wir das Evangelium weitergeben können. Vielleicht triffst du diese Entscheidung einfach heute Morgen in deinem Herz und sagst vor Gott, ja Herr, ich trete aus, ich gehe raus aus meinem bequemen Boot und ich will deine Herrlichkeit sehen. Vielleicht ist heute Morgen so ein Gottesdienst, wo du in 20 Jahren sagst, damals habe ich eine Entscheidung getroffen und deswegen bin ich wie dieser Versicherungsvertreter Bob. Ich habe Gottes Geschichte in meinem Leben erlebt. Das wünsche ich dir von ganzem Herzen. Was wir jetzt am Ende noch machen möchten, das eine ist, die großen Wunder aus der Welt zu hören, aber ich bin froh, Gott ist derselbe hier in Deutschland. Ich habe einiges an Wundern gehört von unserem Wochenende. Wunder gibt es immer wieder. Ich habe manches an Heilung gehört und ich war sehr begeistert, was unser Herr in diesen Tagen getan hat. Und ich glaube, dass unser Gott heute Morgen heilt. Und ich möchte dich bitten, während wir das nächste Lied singen, komm, wenn du krank bist, einfach nach vorne und wir wollen kurz für dich beten. Was immer dein Problem ist, was immer deine Schwierigkeit ist, komm doch heute Morgen, wir wollen dir die Hände auflegen und wollen für dich beten.